Vibe check, we feeling good?
Huevo, nice.
No way, we're the same.
Let's talk.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Clutch Mute, dem Interview-Podcast von Neue Deutsche Valorant. Wir sprechen hier in unregelmäßigen Abständen mit den für uns wichtigsten Persönlichkeiten der Valorant-Szene und wollen einfach mal rausfinden, wie die so drauf sind. Unser allererster Gast ist Blossom und Blossom ist ein absoluter Tausendsasser der Szene, obwohl sie noch so jung ist. Sie ist als Casterin unterwegs, sie ist als Streamerin unterwegs, sie war als semi-professionelle Spielerin unterwegs, obwohl Valorant ihr erstes Shooter-Game ist. Und ganz nebenbei ist sie auch noch Psychologiestudentin, also eine ganze Menge, die man da unter einen Hut bringen muss, wie man das Ganze hinkriegt. Darüber sprechen wir und wir sprechen ganz viel über Confidence. Das ist irgendwie ein ganz wichtiges Thema für Blossom oder für Efi. Über den Namen sprechen wir nämlich auch noch eine ganze Menge. Aber genug der Vorrede, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Clutch Mute und Blossom. Was ist eigentlich richtig? Blossom, Blossi oder Efi?
Alles. Also angefangen hat es mit Blossom damals. Das war noch zu meiner League-Zeit. League of Legends habe ich gespielt vor Valorant. Und ja, da habe ich mich dann Blossom genannt. Und das kann ich gar nicht erzählen.
Okay.
Ein Kumpel von mir, ein guter, hat sich Cherry genannt, weil ich Kirschblüten so mag. Und dann haben wir als Cherry Blossoms genannt.
Hey, aber dann war es ja, das ist ja so E-Dater-mäßig. Ne?
Nein, wir haben nicht E-Dater, das ist das Problem dabei. Ja. Das war noch bevor E-Dating in war. Das war einfach nur, weil wir es cool fanden. Und ja, der Name wäre auch zu lang gewesen für einen normalen Namen. Und dann haben wir halt Cherry Blossom genannt.
Ach so, du wolltest eigentlich Cherry Blossom heißen, aber es wurde dann aufgeteilt.
Ja, genau.
Okay.
Und daraus wurde dann Blossom, das habe ich beibehalten. Und dann habe ich während Corona ja angefangen zu streamen. Und dann brauchte ich halt einen Twitch-Namen, weil ich war vorher noch nicht so wirklich aktiv auf Twitch, dass ich hätte ein Konto gehabt, was ich auch aktiv genutzt habe. Mhm. Und dann wurde das Blossom.
Okay, und dann wurde es irgendwann Blossi und dann wurde es Efi.
Genau, also Efi haben mich schon vorher viele genannt, weil das ist ja mein Name.
Ja.
Und dann hieß ich ja vorher Blossom mit, ich hieß Biossum mit einer Null. Und das war furchtbar hässlich und alle haben es auch immer verkackt. Und weil mich viele auch Blossi genannt haben, unter anderem auch Rax, war der Name irgendwann frei und dann habe ich mich so genannt.
Ich weiß noch, ich wollte dich irgendwann mal raiden und dann habe ich Blossom eingegeben und es kam nichts und es ist ganz, ganz schwierig. Und dann musste man immer den Twitch-Namen kopieren. Jetzt hast du es hingekriegt, obwohl dein Valorant-Namen ist gerade Confidence. Wie kommt es dazu?
Selbsterfüllende Prophezeiung, würde ich sagen.
Okay.
Wer mich kennt und meine Streams schaut und mich schon von damals kennt, der weiß auch, dass ich die ein oder anderen Confidence-Probleme hatte.
Okay.
Und dann habe ich mit dem Chat philosophiert und meinte, wir nennen uns jetzt einfach Confidence, aber auch in Caps, damit mich das immer anschreit. Wenn ich also Tab drücke, dann sehe ich Confidence und dann pieke ich Confidence herein, weil ich mich selber erinnere, dass ich Confident sein muss.
Ey, das ist sehr, sehr gut. Das heißt, du hast deinen Namen in-game auch nicht ausgeschaltet?
Doch.
Also siehst du es doch nicht.
Na, aber ich weiß ja, wie ich heiße.
Okay, ja, das ist schon mal sehr gut. Ich habe in der Vorbereitung auf heute auch natürlich deinen Namen gegoogelt und da habe ich ein Kleidungsstück gefunden, was Efi Blossom heißt. Hast du es auch schon mal gesehen?
Nein.
Und das hat mich sehr, sehr gewundert. Dann dachte ich, ja, ist das vielleicht doch kein richtiger Name? Ist das vielleicht ein Szenebegriff, den ich so noch nicht kannte? Also ich schicke dir das im Anschluss mal vorbei, das Kleidungsstück. Vielleicht willst du es ja haben. Es ist eine Bluse, die heißt Efi Blossom. Krass, oder?
Das habe ich legit noch nie gehört.
Ja? Okay. Das ist wunderbar. Also dann googelst du dich nicht so oft selber. Das ist ja vielleicht auch ganz, ganz healthy.
Ich habe letztens mal, aber da kommt meistens nur mein Wikipedia.
Ja? Okay. Ja. Na gut, aber ich schicke dir das im Anschluss zu. Zum Einstieg, ne? Du bist ja Studierender und jetzt stell dir vor, du bist auf so einer Studi-Party und kennst da niemanden und dann kommt jemand auf dich zu und fragt dich, wer bist du eigentlich und was machst du? Was sagst du der Person dann?
Das ist sehr häufig schon so passiert und ich muss immer so ein bisschen rumrudern, weil ich aus Erfahrung sagen kann, dass die meisten nicht unbedingt wissen, was E-Sport oder Casten ist. Ich glaube, bei dem Begriff Casten und Casting könnte man auch auf andere Dinge kommen.
Männervornamen.
Casten, stimmt.
Ja, was ist eigentlich mit Casten?
Ja, ja, auf jeden Fall auf viele Dinge außer auf E-Sport. Und ich sage dann meistens, dass ich Moderatorin bin.
Ja.
Und dann fragen die, für was? Und dann muss ich sagen, ja, da muss ich halt nachdenken, wie ich das jetzt umschreibe. Für E-Sport. Und dann geht es los. Ja. Ah, echt? Das ist ja interessant. Was macht man da so? Ich kommentiere halt wie beim Fußball. Ah, okay. Und damit kann man Geld verdienen?
Das ist das Wichtigste.
Ja, tatsächlich. Das geht. Ich finanziere damit mein Studium.
Ja. Ey, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Hast du das Gefühl, das wird einfacher, das zu erklären oder schwieriger? Also kommt der E-Sport mehr in deiner Peergroup so an oder bleibt das immer gleich, dass du es immer doll erklären musst?
Bei meinen Freunden aus der Schule muss ich es auf jeden Fall immer noch erklären, jedes Mal, wenn wir uns sehen. Weil ich glaube, die verstehen das noch nicht so hundertprozentig. Da wird manchmal auch noch so ein bisschen belächelt.
Ja.
Aber das ist mir tatsächlich ein bisschen egal. Meine Mom oder meine Eltern generell, da war es anfänglich sehr schwierig, aber mittlerweile, also meine Mama versteht es nicht hundertprozentig, aber sie fragt nach und ist ganz begeistert davon und will auch immer Videos sehen und die Streams und was weiß ich nicht was. Mein Bruder versteht es sowieso, weil der ist ja, so alt wie wir.
Ja.
Und ja, in der Uni, unterschiedlich. Also es kommt auf die Leute an, würde ich sagen.
Ja.
Ich denke schon, dass ja, das ist halt schwierig. Ich bin auch nicht im Fußball jetzt zum Beispiel drin, wenn mir jemand Fußball erklärt. Gut, das ist jetzt auch nicht so komplex, wie, aber würde ich auch, mich interessiert es dann halt auch nicht. Wenn ich nicht drin bin, dann ja.
Ich finde immer, wenn man Leuten so Valorant auch erklären muss, dann ist immer so das Erste, was man sagt, du kennst doch sicher Counter-Strike, oder?
Ja.
Das ist immer so der erste Spruch. Aber nochmal zurück zu der Frage. Das heißt, wenn du auf so einer Party bist und dich das jemand fragt, dann sagst du nicht, ich bin Psychologiestudentin, sondern dann sagst du, ich bin Moderatorin.
Ja gut, wenn das eine Studentenparty ist, dann ist es ja eigentlich selbsterklärend, dass wir studieren, ne?
Ja.
meistens. Kommt drauf an, wie die Frage formuliert ist. Mhm. Was machst du so, würde ich halt schon sagen, ja, studientechnisch oder sonst so.
Okay.
Und dann, ja.
Okay. Du hast gerade schon deinen Bruder angesprochen. Ich habe gelesen, bei euch kam 2004 der erste PC ins Haus und dann wurden überwiegend Browser-Games gespielt.
Ja.
2004 war ich schon so richtig drin in dem Ganzen und das fand ich irgendwie so cool, dass es bei dir da erst losging.
Wie alt bist du?
Oh, gut, ich sag's nachher.
Was?
Ja.
Pulli?
Unfassbar,
nein.
Ne? Unfassbar, nein. Ja. Ich bin selber schockiert. Ich habe tatsächlich 2004 habe ich angefangen, professionell Counter-Strike Source zu spielen. Und da habe ich dann bei dir gelesen, da kam bei dir der erste PC ins Haus. Das ist irgendwie.
Ich bin sprachlos.
Ja, es ist ein langer Weg. Aber wir sind beide bei Valorant gelandet.
Ja, stimmt.
Und ich wollte jetzt auch mal schauen, wie bist du eigentlich bei Valorant gelandet? Ich habe gesehen, du hast mal erzählt, dass ihr zu Hause ein ziemlich schlechtes Internet hattet und dass du mit deinem Bruder eigentlich immer darum konkurriert hast. Wer kann jetzt YouTube-Videos schauen? Wer kann League of Legends spielen? Und dass es zu sehr viel Streit kam. Kannst du das ein bisschen erklären? Wie war das damals?
Anstrengend. Sehr anstrengend. Ich glaube, wir hatten eine 2K-Leitung.
Ja.
Und mein Bruder ist ein bisschen älter als ich, so knapp 4 Jahre. Und dementsprechend hatte er auch vor mir einen richtigen Computer oder sowas in der Art in seinem Zimmer stehen. Und ist dann von einem Browser-Game tatsächlich auf League of Legends gestoßen.
Ja.
Und hat angefangen, das zu spielen. So die ganz anfänglichen Zeiten von League. Warte, wann habe ich angefangen? 2016 ungefähr, 15, 16. Und er müsste so 3 Jahre vor mir gestartet haben. Das war 2012, 13. Mhm. Wann kam League raus? 2010, 11?
Ich dachte 2010, ja.
Ja. Also schon noch so das alte League of Legends mit der alten Map und allem. Und da hat er halt gespielt. Und das war aber auch zu der Zeit, wo ich meinen ersten iPod bekommen habe. Aber so ein iPod Touch, so einen richtig coolen.
Ja,
da war ich so stolz drauf, wirklich sehr, sehr stolz drauf. Ja. Weil alle hatten noch dieses kleine Ding, falls du das noch kennst.
Den iPod Nano meinst du?
Genau, ja. Ich hatte einen iPod Touch.
Ja,
den habe ich
krass.
Zu Weihnachten bekommen.
Ja, daraus wurde ja das iPhone dann auch irgendwann, ne? So.
Ja, ich war sehr, sehr stolz und ja, damit natürlich auch YouTube. YouTube, ganz cool, die ganze YouTube-Zeit. Und dann haben mein Bruder und ich, als wir aus der Schule wiedergekommen sind, immer Schloss Einstein geschaut.
Oh ja.
Ja, und Ich wollte die ganzen Folgen mal kategorisch nacheinander schauen und die waren alle auf YouTube. Zu dem Zeitpunkt waren das 800 Stück.
Oh, was? So viel?
Ja,
okay.
Ja, ja, das kam 1999, kam da, glaube ich, die erste Folge raus. Oh, in Seelitz. Ja, das. Ja, und die habe ich alle nacheinander geschaut, während er League of Legends gespielt hat. Wer YouTube kennt, der weiß, das Video muss ja runtergeladen werden und dementsprechend war das Internet halt auch sehr scheiße zum Spielen. Und ja, der Ping dann öfter mal auf 10.000.
10.000, oh Gott.
Ja, ja. Dann hat man nur die Schreie gehört, Efi, geh raus aus dem Internet!
Oh Mann.
Ja, das war öfter mal so.
Ach ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich musste tatsächlich nur mit meinen Eltern konkurrieren, so als Einzelkind. Und bei uns war das so, wir hatten noch ISDN, ne? Das heißt, wenn du gezockt hast, dann konnte niemand telefonieren im Haus.
Oh.
Und das ist Gott sei Dank heute nicht mehr so. Aber dann bist du wahrscheinlich so einfach über die Riot Games-Ecke zu Valorant gekommen.
Ja.
Ne? Kannst du dich noch ungefähr erinnern, wann du das erste Mal von dem Spiel gehört hast, was dann später Valorant wurde?
Wir saßen im Discord und haben League of Legends gespielt und meine Freunde meinten damals, es kommt ja auch bald der neue Shooter raus, da freue ich mich drauf, ich habe keinen Bock mehr auf League. Ich meine, das wird doch eh scheiße.
Ja.
Und Shooter sind doch sowieso doof. Aber League halt auch, was machen wir denn jetzt?
Ja.
Ja, das war der Moment. Und dann kam er raus und man musste ja damals auf den Key warten.
Mhm.
Und ja, da habe ich mal zum Spaß reingeschaut und habe einen Streamer gefunden, der hatte damals 30 Viewer. Der hat das gespielt und ich fand es eigentlich super cool, weil als ich mit League angefangen habe, hat mich nicht mal unbedingt das Aufbauen des Spiels gecatcht, sondern das Drumherum. So, also Riot Games ist ja sehr gut darin, ihre Spiele aufzubauen und mit Lore und allem und das Design etc. Und das fand ich halt einfach geil und dann hat es mich gecatcht, da zu grinden und besser zu werden. Und das gleiche Gefühl, was ich halt bei League of Legends verloren hatte, das habe ich dann plötzlich bei Valorant gehabt und dann habe ich den Key auch irgendwie nach einer Stunde bekommen, wo andere Tage drauf gewartet haben.
Nach einer Stunde?
Ja, irgendwie nach einer Stunde hatte ich den oder zwei. Auf jeden Fall hat es nicht einen Tag gedauert, das weiß ich noch.
Ich musste eine Woche warten, glaube ich.
Echt?
Ja, weißt du noch, welcher Streamer das war, den du da geschaut hast?
Friseurladen.
Das ist ein geiler Name.
Ja, der hat auch in seinem Chat, also es gibt ja diese Bot-Einstellung, da kann man so gamblen halt, also so Spaßpunkte gamblen.
Ja.
Nicht wirkliches Gamblen. Und er hat seine Punkte quasi Haare genannt. Und dann konntest du so viele Haare haben und wurdest dann, keine Ahnung, zum Haarmonster oder was weiß ich nicht was. Ja, das war sehr, sehr cool.
Und dann hast du den Valorant-Key gekriegt, wahrscheinlich so als Erste aus deiner Gruppe, so aus deiner Crew und konntest du erstmal reingrinden und vorlegen?
Ich habe es erstmal eine Woche nicht angefasst, weil ich weiter in den Stream geschaut habe.
Was?
Ja, es war mir wirklich egal. Also ich habe vorher noch nicht so wirklich Shooter-Erfahrung gehabt. Also Valorant ist wirklich der erste Shooter, den ich so aktiv gegrindet habe. Und ja, da war es mir dann halt egal. Ich fand den Stream halt ganz cool und dann ging es um Viewer-Games und dann meinte ich, hey, ich müsste erst das Tutorial spielen wahrscheinlich. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich da ein bisschen mitgezockt und ich fand es eigentlich ganz cool. Ich war grottenschlecht, aber ich fand es ganz cool. Und ja, dann fing das an. Ich konnte nicht auf mir sitzen lassen, dass ich schlecht war. Also wirklich grottenschlecht. Und dann musste ich anfangen, mir Sachen reinzugucken.
Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Weißt du noch, welchen Agent du als erstes gepickt hast?
Phoenix.
Phoenix, ich auch. Ja, sehr gut.
Ja, ich war Phoenix Main.
Wirklich? Wie lange?
Ja, 2 Wochen.
Okay. Aber 2 Wochen Playtime auf Phoenix ist ja schon gut. Na gut, du hast wahrscheinlich nicht durchgespielt.
Nee, okay.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, Anfang 2021 das erste Mal deinen Stream entdeckt und da war es auch so, da habe ich mit meiner Freundin geschaut, gibt es denn auch mal weibliche Streamer, die dieses Spiel spielen, weil sie war auch so sehr skeptisch. Ne? Ich habe schon immer Shooter gespielt und sie hat nie PC gespielt, wirklich so gar nicht. Und dann sind wir auf deinen Stream gekommen und dann weiß ich noch, da hast du Deathmatch gespielt, das war auf Breeze und dann hast du geübt, nach dem Kill eine andere Ecke zu prefeiern, weil dir irgendjemand gesagt hat, das sollte man machen, weil das gut ist. Und das ist ja voll die krasse Mechanik. Und dann weiß ich noch, habe ich zu meiner Freundin gesagt, da sieht man auch, die spielt schon richtig viele Jahre Counter-Strike, ne? Sonst hätte die nie so ein Aiming und nie so ein Spielgefühl und so. Und dann habe ich irgendwann viel später gehört, dass es dein allererster Shooter ist. Und ich konnte das nicht glauben, aber es ist wirklich so, oder wie?
Also ich habe CSGO eine ganz kurze Zeit mal angefasst. Ich habe da vielleicht 50 Stunden in Unrated, also das heißt ja nicht Unrated, wie heißt das?
Bei CSGO habe ich nie gespielt. Ich habe nach Source aufgehört tatsächlich.
Okay.
Ungewertet.
Also, ja, ungewertet nicht. Wahrscheinlich. Irgendwas halt. Und ganz viel Playtime im Surfen, weil meine League of Legends-Freunde unter anderem halt auch CS gespielt haben. Das habe ich halt nicht, also das hat mich gar nicht abgeholt. Ich mag die Grafik einfach nicht. Ich sehe da keinen Gegner. Ich weiß, die sind alle getarnt.
Matschig, ne?
Ja, ist ganz komisch und genau, aber das Surfen fand ich ganz cool und eigentlich bin ich darauf gekommen, weil wir, in CS gibt es ja so Custom Maps, das fehlt mir übrigens in Valorant.
Ja, voll.
Custom Maps und was die Leute da alles kreieren und da waren unter anderem Hide and Seek Maps, aber in Horrorversion.
Oh Gott.
So okay. Richtig geil. Ja, da bist du so, keine Ahnung, da verfolgt dich einmal Chucky in so einem Hotel und so. Also immer
wie
noch
so ein
in CS-Grafik.
Game,
ja, und du musst halt weglaufen und dich verstecken und da gibt's dann halt so kleine Spots, wo von außen du halt nicht siehst und da schlüpfst du dann so rein und so Geheimtüren und so, richtig cool.
Ja.
Aber da sind halt auch überall Jumpscares auf der Map verteilt. Das heißt, wenn du irgendwann langläufst, dann kommt da auf einmal so ein Pixelgeist raus oder so ein Schrei halt wie aus so einem Horrorfilm. Und das ist ganz intensiv. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Das ist ultra lustig. Genau, das haben wir gespielt und dann meinten die, hey, ich hab Bock zu surfen. Und dann habe ich halt gesurft und dann habe ich da Stunden nachts verbracht, wenn ich nicht schlafen konnte. Dann habe ich halt gesurft.
Das fehlt auch bei Valorant so ein bisschen,
ja.
Ne?
Ja. Ja. Das wird sogar einfach umsetzbar sein, weil die haben ja diese Mechanik, dass du die Schlittschuhe nutzt in dem einen Spielmodus.
Ja, dieses Snowball-Fight, ne? Brimstone auf Schlittschuhen, das ist so mein ewiger Renner in dem Spiel. Letztes Weihnachten kam das nicht ins Spiel, das hat mich richtig toll geärgert. Ich weiß nicht, warum das so war, sonst war das ja jedes Weihnachten da.
Das war ultra geil, Snowball-Fight.
Ja, Snowball-Fight auf Icebox, das war richtig krass. Aber gut, dann hast du so ein bisschen CSGO-Erfahrung in dem Sinne, dass du da Fun-Maps und so gespielt hast. Das heißt, so Tastatur, Maus, die Koordination, die Hand-Augen-Koordination, die war schon irgendwie so da. Aber ich war auf jeden Fall da übertrieben beeindruckt, wie gut du da schon gespielt hast. Und das ist jetzt über 2 Jahre her, ne? Und mittlerweile bist du ja eigentlich so in den Ranks schon fast ganz oben angekommen. Dein großes Ziel ist Radiant, glaube ich. Und
ja, es dauert noch.
Und es ist der gute, altbekannte Immortal 3 Peak.
Ja, und wir wissen alle, Immo 3 ist halt nicht Radiant.
Ja.
Und da muss ich halt noch nachsetzen, ne?
Ja, absolut. Ey, du hättest es mal in Episode 2 schaffen sollen, weil ich hab diesen typischen Radiant Peak in Episode 2, weißt du, wo du nicht 550 RR brauchtest, sondern einfach nur früh spielen musstest und wenn du Top 500 bist, hast du deinen Radiant Buddy. Das ist aber irgendwie auch kein Radiant, ne?
Nee, leider nicht so ganz. Ja, ja, es ist schade. Aber irgendwann schaffe ich es bestimmt.
Ja, da bin ich mir auch sicher, wenn ich das so verfolge. Mal so eine Frage, wie gehst du damit um, wenn dich das Game so richtig fertig macht? Also ich finde, Valorant ist auch ganz anders als Counter-Strike, so ein Spiel, was einen emotional unfassbar mitnimmt. Also ich finde, niemand ist davor gewappnet, dass einen das tief berührt, dass man da emotional sowas von investiert ist. Und ich sehe auch oft, dass du das in sozialen Medien thematisierst, ne? Dass es dir manchmal echt richtig schlecht geht, wenn du das Game spielst. Was machst du? Was sind so deine Mechanismen, um dich da wieder rauszuholen?
Ich schalte meinen PC aus. So doof das jetzt halt auch klingt, aber ich habe das Glück und ich würde das auch jedem empfehlen, dass du außerhalb der Gaming-Welt halt auch noch eine Welt hast und die du halt einfach kennst so und das, was mich fertig macht, ist nicht immer unbedingt das Spiel, sondern oder das Verlieren an sich, sondern die Leute, denen du dann halt begegnest. Und das ist ja im Endeffekt, also auch wenn da jetzt eine unsichtbare Wand zwischen ist, aber das ist ja im Endeffekt so, als würde ich jetzt in den Supermarkt gehen und mir würde irgendein, wie beleidigungsfreundlich ist dieser Podcast?
Sehr.
Okay, ja. Mir will irgendein Pisspimmel an den Kopf schreien, dass ich bitte zurück in die Küche gehen soll, weil ich als Frau nichts wert bin. So. Und wenn das dann mal ganz gut und gerne an einem schlechten Tag 5-mal hintereinander passiert, dann gehst du, keine Ahnung, vom Supermarkt in den Getränkemarkt. Da sagt dir der Kassierer, dass du als Frau einfach nichts wert bist und bitte die Schnauze halten sollst. Dann gehst du von da in die Straßenbahn. Und da kommen dann irgendwie 2 Leute und alles, was die Leute drumherum machen, ist zuzuschauen, also die Mitspieler dann in der Lobby oder am besten noch zuzustimmen und zu sagen, ja, mit Frauen verliere ich immer nur und Frauen sind so scheiße und hier und da, dann ist das halt nervenaufreibend.
Ja.
Also auch wenn ich die Leute nicht sehe und ich werde die wahrscheinlich auch nie wiedersehen, aber wenn du das halt erstmal hörst, dann denkst du dir halt cool, ja. wozu? Wozu mache ich das ja eigentlich?
Ja, und vor allen Dingen, man weiß ja eigentlich, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Auf mich wird jetzt irgendwas projiziert, was irgendein dummer Geist sich da ausdenkt, ne? Aber es trifft einen trotzdem unfassbar hart, ne? Also ich kann mir, also ich glaube, dass ich mental nicht stark genug wäre, das da immer einzustecken. Es ist unfassbar krass. Du hast vor längerer Zeit mal gesagt, dass du dich als Frau in der Szene eigentlich beim Thema Sexismus im Gaming von Riot Games gesehen und gehört fühlst. Das ist ein bisschen länger her, dass du das gesagt hast. Findest du das immer noch?
Ja, schon. Mhm. Also, ich glaube, gut, ich bin halt sehr jung, ne? Ich bin jetzt 22, ich werde 23. Mhm. Und ich habe, anders als du, die anfänglichen Zeiten nicht mitbekommen. Bei mir war das die Sendung mit der Maus, die ich auf dem PC gespielt habe.
Ja, gut, die kenne ich auch noch, aber nicht vom PC.
Genau, das hab ich damals gespielt. Deswegen habe ich diese anfänglichen Schritte nicht mitbekommen. Ich weiß aber vom Mitbekommen natürlich dann auch mit dem Austausch mit anderen Leuten, dass es zum Beispiel bei Valve oder Valve, keine Ahnung, wie man es ausspricht,
Valve,
nie so war, dass da der Markt der Frauenszene überhaupt gefördert wurde oder anerkannt wurde, genauso wie in League of Legends, ja. Jedes Mal, wenn ich mit der Debatte komme, gibt es irgendeinen, der sich aus seinem letzten traurigen Loch kämpft und sagt, ja, aber das Frauenteam damals in League of Legends, das hat ja 0-20 verloren.
Ja.
Und das heißt ja auch, dass alle Frauen schlecht sind.
Genau.
Ja, da werden aber nie die Rahmenbedingungen irgendwie rausgekramt oder unter welchem Kontext das passiert ist oder wieso, weshalb, warum, sondern es wird einfach nur als Excuse genommen, dass Frauen schlecht sind. Und das ist halt, ist nicht der Weg. Und ich habe das Gefühl, dass in Valorant das erste Mal als Spielerentwickler und auch als Host von großen E-Sport-Titeln etc. Jemand an der Seite ist, der sagt, ja, wir können das halt nicht mehr so weiterlaufen, aber wir müssen das Ganze halt am Ursprung greifen. Das ist natürlich schwierig, weil da teilweise auch gesellschaftliche Dinge mit einfließen etc. Aber so wie es in der Hand von Riot Games liegt, kann man oder versucht man es zumindest, habe ich das Gefühl, das Ganze so ein bisschen von Anfang an zu greifen und zu sagen, okay, wir haben nach einem Jahr Valorant auch direkt ein großes Frauenturnier, um den Frauen einen sicheren Platz zu geben, in dem sie sich entwickeln können, wo man miteinander redet, fernab von Toxicity ist jetzt auch schwierig, aber so ein bisschen beschützter, würde ich sagen, um sich entwickeln zu können erstmal, um auf ein Level zu kommen, um irgendwann halt ein gleiches Niveau zu haben.
Ja, also ich denke auch, dass es in heutiger Zeit einfach viel leichter ist, sich auch als Frau so mit dem Gaming zu sozialisieren, ne? Also als ich angefangen habe, da war es wirklich so, ein Kumpel hatte eine Freundin, die gezockt hat, aber ansonsten waren das wirklich nur Jungs und das bricht jetzt erst so langsam auf. Mich wundert eigentlich, dass das erst so spät kommt, weil ich habe mir auch mal die Statistiken angeschaut. Im Gaming ist es so, dass an Spielern, als reinen SpielerInnen in Deutschland, 51% Männer, 49% Frauen. Also es ist eigentlich relativ close, aber es kommt irgendwie nicht so im E-Sport an, habe ich das Gefühl.
Gut, man muss ja da auch zusagen, dass ich vergleiche das ganz gerne mit Schach so. Nur weil ich Schach gerne spiele, heißt das ja nicht, dass ich ein Schachmeister werden will.
Mhm.
Also nur weil ich jetzt Valorant spiele, heißt das ja nicht, dass ich unbedingt ein Pro-Player werden will. Das geht ja vielen Männern oder Jungen auch so, obwohl da wahrscheinlich der Gedanke schneller aufkommt, weil sie sehr viel mehr Verbindung zu dieser Szene haben. Aber keine Ahnung, als ich League of Legends gespielt habe, war jetzt auch nicht mein Gedanke, ich möchte darin die große Pro-Playerin werden, sondern hey, ich habe Spaß daran, Rank zu grinden oder das Spiel zu grinden oder etc. Und wenn ich nachts in Swiftplay reingehe, habe ich jedes Game mindestens eine Frau in meinem Team, weil das Casual-Spielen halt einfach Spaß macht. So. Und es gibt ja auch ganz viele, wie gesagt, Jungen und Männer, die das ähnlich sehen, nur wird das da halt irgendwie gar nicht so angezweifelt, weil das bei Männern oder Jungen halt schon immer etabliert war, dieses Gaming. Auch diese Rank-Frage, es gibt ja gar nicht so viele Frauen in High-Rank, also unabhängig davon, dass viele wahrscheinlich undercover unterwegs sind und wir tatsächlich sehr viele Frauen auch im High-Elo-Bereich haben.
Ja.
Ich mindestens jedes vierte Game eine treffe. Wenn wir uns die Spielerstatistik angucken, dann ist 90% pimmelt halt in Silber rum.
Ja.
So. Und das sind Männer und Frauen.
Genau.
Also heißt das ja nicht, dass Frauen schlecht sind, sondern dass die große Spielerbasis gar nicht so gut ist.
Ja, Du hast dieses Undercover-Unterwegs-Sein angesprochen. Das ist, finde ich, auch so ein großes Problem, beziehungsweise es tut mir auch so leid. Und meine Freundin hat tatsächlich auch angefangen mit dem Spiel, ne? Und die ist auch total gehuckt. Und die redet auch nicht in Ranked Games, weil sie einfach zu schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, dass man dann sofort stigmatisiert ist und sofort runtergeredet wird. Ich finde das ein krasses Problem und ich habe da oft drüber nachgedacht, aber ich fühle mich da selber auch so hilflos. Was kann Riot Games da machen, damit dieses Gefühl, das ist ja kein Gefühl, was ein Mensch haben sollte, dass er da Angst haben muss zu sprechen. Fallen dir Mechanismen ein, dass wir da irgendwie weiterkommen?
Tja, das ist eine gute Frage, weil Toxicity ja generell ein großes Problem ist im Ranked. Frauen haben da nur zusätzlich dann halt noch zu kämpfen, weil neben diesen, also es ist ja nicht so, als würde ich nur sexistisch angefeindet werden, sondern ich kriege auch mal so auf Homie-Basis zu hören, dass ich scheiße bin.
Ja.
Aber zusätzlich kommt dann halt, würde ich in der Agent Selection sprechen und jeder, der meine Streams schaut, der weiß, das mache ich nie, dann hätte ich mindestens einmal in der Woche jemanden, der sagt, oh no, it's a girl. Mhm. Oder, oh fuck, I'm gonna dodge this game, I don't play with women.
Ja.
So. Und das dann zusätzlich. Oder dass ich anfange, in-game zu reden und anfängt, jemand mich zu mollen oder so. Oder dass das Erste, was rauskommt, ist, why are you in my game? Oder later, also wenn wir dann anfangen zu verlieren, dann ist es plötzlich meine Schuld, obwohl ich vielleicht gar nicht mal Bottomfrag bin. So.
Klar,
das ist dann immer dieses Blaming. Das ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Ich hatte gestern noch dieses Beispiel dafür. Keiner hat geredet. Keiner.
Mhm.
Aber von mir wusste er, dass ich eine Frau bin, weil wir im letzten Game zusammengespielt haben.
Ja.
Und er sagt, go talk, shit woman. Why are you not talking? Er hat aber selber auch nicht geredet.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, bro, no one's talking.
Ja.
Why would I do? Und dann meinte er, shut up, fucking girl. Und ich mir denke,
ja, es ist unfassbar, ne? Ja, das, ich finde auch so ein kleines Problem ist, dass das halt von vielen großen Streamern auch manchmal so vorgelebt wird. Jason R. ist, glaube ich, so das größte Beispiel, ne? Der dann irgendwann Frauen gedodged hat, das dann geleugnet hat und letztendlich wirklich rauskam, dass er es wirklich gemacht hat, weil er nicht mit Frauen spielen wollte. Er hat das, glaube ich, gesagt, dass seine Frau das nicht möchte, dass er mit Frauen spielt, was komplett lächerlich ist. Glaubst du, dass auch von Riot-Seite da mehr durchgegriffen werden sollte gegen so ein Verhalten? Oder liegt das, was Streamer machen, so ein bisschen außerhalb von deren Einflusssphäre?
Doch, ich denke schon, dass sie da mit eingreifen sollen. Weil, wenn wir ehrlich sind, hat sich unsere Gesellschaft halt verändert und viele gucken halt auch durch diese, oder gerade in der E-Sport-Bubble gucken halt viele dann auch Streams oder Influencer etc. Und das Wort Influencer kommt ja nicht von ohne her so.
Mhm.
Und wenn dann halt jemand mit, allein im deutschsprachigen Bereich, würde in Kuba das so frei durchlaufen lassen, wenn da irgendwelche Leute im Chat schreiben, dass Frauen scheiße, oder am besten noch mit einstimmen, dann gucken sich das natürlich gerade jüngere Zuschauerinnen auch ab. So. Und das ist halt ein großes Problem, aber ich kann natürlich auch aus Sicht von einem Mikro-Influencer sagen, dass Riot da schon ein Auge drauf hat. Natürlich muss man da halt dann auch schauen. Ich weiß nicht, wie das im internationalen Bereich ist, aber du kannst dich jetzt nicht verhalten on-stream wie Hempels unterm Sofa, weil dann ganz schnell mal auch gesagt wird, hey, das wird mit unseren Werten nicht
konform sein.
Ja, und dementsprechend, wenn du dich so verhalten willst, dann nicht mit uns.
Ja, ja, das finde ich auch sehr gut. Das muss der Ansatz sein, weil sonst hängen wir da ewig fest. Aber ich muss auch sagen, so aus der Erfahrung aus der CS-Szene, ne, bis jetzt, das ist ein Riesenschritt, der schon gemacht wurde. Aber es ist ja auch stetig in Bewegung. Und ich finde, es braucht auch Leute, die da aufstehen und da laut gegen sind. Da gehörst du ja auch absolut zu. Und mach da auf jeden Fall weiter.
Ist der Plan.
Das ist der Plan, das ist sehr, sehr schön. Ich habe mal zwischendurch so ein paar Entweder-Oder-Fragen, ne, die wir einfach einmal durchrattern. Du musst gar nichts begründen, gar nichts erklären. Du musst nur schnell eine von den Sachen sagen, okay? Bist du ready oder ist noch zu früh?
Ich bin ready.
Okay. Valorant auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Englisch.
Auf Englisch ganz oder klar. Koreanisch?
Koreanisch.
Content Creator oder Pro?
Erst Pro, dann Content.
Pro oder Casterin?
Pro.
Pro oder Psychologin?
Erst Pro, dann Psychologin.
Katze oder Hund?
Katze.
Spycrush oder Swiftplay?
Swiftplay.
Deathmatch oder Team Deathmatch?
Team Deathmatch.
Mit Musik oder ohne Musik?
Mit.
Killjoy oder Cypher?
Oh, das ist schwer. Killjoy.
Ah, okay. Astra Meter oder Chamber Meter?
Astra, immer Astra.
Fnatic oder Liquid?
Fnatic.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kaffee oder Energy?
Kaffee eigentlich.
Früh aufstehen oder lange wach bleiben?
Lange wach bleiben.
Phantom oder Vandal?
Vandal.
Ghost oder Sheriff?
Erste Runde Ghost und ansonsten Sheriff.
Okay. Ranked oder unranked?
Ranked.
Duo oder Solo?
Also, die Solo-Key-Experience ist wild, also eher Duo.
Duo oder Five-Stack?
Duo.
Duo oder Trio-Q?
Ich kann gar nicht trion.
Du kannst nicht trion, okay. Duo mit Stevo oder Duo mit Boaster?
Boaster, sorry Stevie. Es tut mir leid.
Okay, das war auch schon meine letzte Frage. Ja, ich habe gemerkt, du bist auch ein kleiner Boaster-Fan, ne? Ich bin auch ein Boaster-Fanboy, absolut. Wir haben den, glaube ich, beide getroffen in Berlin beim Game Changers Champions, ne? Da lief er ja rum und hat Fotos gemacht, hat geredet und so. Und das ist ja auch so ein absolut sympathischer Dude einfach.
Ja, er ist einfach ein großes Vorbild für mich, so von der Art und Weise. Und er ist ja auch IGL und also er hat mich einfach oft inspiriert.
Ich finde auch den Weg, den er so gemacht hat, absolut respektabel. Ne? Eigentlich auch so als Content-Creator, als Filmer. Ne? Und dann hat er versucht, League of Legends Pro zu werden. Da hat es nicht geklappt. Ne? Und jetzt ist er vielleicht einer der bekanntesten Valorant-Spieler der Welt, ne? Und auch einer der erfolgreichsten, absolut, wenn nicht der erfolgreichste. Ist es so ein Weg, den du auch für dich siehst? So, League of Legends war so dein Start und jetzt die E-Sport-Szene in Valorant, da hast du ja schon Erfahrung.
Boah, da muss ich aber ein ganz schön großes Ego haben, dass ich mich da mit Boss vergleiche. Ne? True, aber ja, ich spiele ja momentan nicht.
Ja.
Also kann ich nicht der nächste Boaster werden.
Okay, ja, vielleicht schieben wir die Frage noch ein bisschen zurück. Aber ich würde gerne so ein bisschen über deine E-Sports-Karriere sprechen. Wir haben jetzt so ein bisschen über Content-Creation gesprochen. Kommen wir jetzt mal zur E-Sports-Karriere, weil das ist ja so ein anderer ganz großer Teil, der bei dir war. Und du hast mal gesagt, als es da ans erste Team ging, hattest du relativ viel Angst, wie das Ganze ankommt. Unter anderem auch, weil die Thematik schon im Freundeskreis negativ kommentiert wurde. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie war denn die Diskussion in deinem Freundeskreis? Und ist das jetzt noch dein Freundeskreis nach so einer Erfahrung?
Also die Anfänge von Valorant, wie gesagt, es war mein erster Shooter und ich habe zwar gut gelernt, aber ich war natürlich immer noch nicht auf Pro-Play-Niveau. Bin ich immer noch nicht in dem Sinne. Ja, kommt drauf an, auf welchem Niveau, aber mir hat es natürlich viel an Erfahrungen gefehlt, sowohl im Team als auch so generell in Game. Wie gesagt, Confidence ein großes Problem gewesen, was natürlich auch dafür verschuldet war, dass man immer wieder hört, dass du als Frau einfach nicht kannst. Aber dann fing es langsam an mit zum Beispiel einem Agents Range etc. Und ich hatte ja das Glück, dass Stevie und so weiter mich dann ein bisschen an die Hand genommen haben und da waren noch etliche mehr, die damals mit mir gezockt haben. Und ja, die fing dann halt langsam an mit kleinen Tournaments und haben da ihr Team gegründet. Und ja, da habe ich dann mitspielen wollen, aber so richtig erwünscht war es irgendwie nicht. Okay. Ich weiß nicht, also ich würde es nicht mal unbedingt darauf schieben, weil das, ich glaube, ich kann nicht genau sagen, woran das lag, aber das war halt so richtig, ich glaube, das war einfach so ein Homie-Ding und ich war halt kein richtiger Homie.
Und wenn du jetzt so eine Erfahrung hast, ich meine, du hast ja schon früher die Erfahrung mit deinem Bruder, ne? Er will League of Legends spielen, du willst aber irgendwie auch dein Ding machen und musstest dich da wahrscheinlich zu Hause auch schon früh emanzipieren. Wie ist das, wenn dir jetzt so jemand sagt, nee, du machst hier jetzt nicht mit oder nee, das finden wir nicht gut? Motiviert dich das eher oder gehst du dann in dich und sagst...
Es wurde jetzt nicht so kommuniziert, es war halt dann, ja, wir sind halt schon fünf, so. Und
okay.
Als es dann aber hieß, wir sind gerade nur vier und ich mich angeboten habe, war es dann, wir schauen mal kurz, wer denn noch da ist. Und das ist natürlich ein Scheißgefühl, bin ich ehrlich.
Ja.
gerade weil ich dachte eigentlich, dass das ganze Aufbauen eher dafür war, dass man halt ein bisschen Spaß miteinander hat, als dass man da rein sweatet. Da wurde mir gesagt, ich soll doch nach einem Frauenteam suchen. Ja, dann dachte ich mir, okay, aber ich hatte jetzt auch nicht, also ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht den Gedanken an sich, dass ich in ein Team möchte oder so, oder dass ich professionell spielen möchte. Ich hatte einfach Bock, zu fünft irgendwie ein bisschen zu grinden und Spaß zu haben.
Ja.
Und ja, dann habe ich halt viel wieder einfach nur mit Stevie Duokyo gespielt oder mit anderen Leuten hin und wieder mal ein Five-Stack etc., aber so richtig im Team nicht. Und dann kam halt die Nachricht von dem damaligen Teammanager von Exile, falls ihr das was sagt.
Ja, ja.
Ja. Genau, und der hat mir geschrieben, ob ich denn Lust hätte mal, er hätte meinen Twitch gefunden und ob ich denn mal Lust hätte für einen Tryout, das Mädels-Team, das sucht gerade und ja, ob ich da nicht mal Bock drauf habe.
Und ich meine, das wurde dann ja alles auch relativ erfolgreich, ne? Spätestens dann mit Angry Titans Uni, wo ihr auch in die Top 16 bei den Game Changers gekommen seid. Also das ging dann ja eigentlich richtig flott. War die Motivation gleich am Anfang da oder kam das erst, als sich diese ganze Game Changer-Szene so entwickelt hat und auch Project Queens groß wurde?
Die Motivation war vorher schon da. Also Game Changers kam ja ungefähr im Dezember. Lass mich lügen. In welchem Jahr sind wir überhaupt? 23?
Wir haben gerade 23.
Wann kam Velo raus? 20, ne?
20.
Ja, im April, Mai 21 müsste man mir geschrieben haben. Und zu dem Zeitpunkt gab es ein Frauen-Tournament. Es müsste von The Goose House gewesen sein. Ich habe das hier noch auf meinem VLA, glaube ich. Lass mich schauen.
Hier googelt der Chef noch selber.
Ja, natürlich. ja, da gab es Huntress Trials, richtig. Okay. Huntress Trials müsste das gewesen sein. Das war so das erste Frauenturnier, I guess. Und wenn man da jetzt sogar rankommt, guck mal, da ist Tenster Nova hat damals gewonnen. Die haben ja zweimal auch Game Changers gewonnen.
Stimmt, ja.
Ja, das hatte einen 2000 Euro British Pounds Preispool. Das war, genau, organisiert damals. Und das war so der Einstieg, wo ich das erste Mal auch gesehen habe, es gibt hier überhaupt Tournaments für nur Frauen und nur Frauenteams. Und es gibt tatsächlich auch gar nicht so wenige. Gut, wenn man das jetzt vergleicht, ne, wir haben mittlerweile über 128 Teams im EMEA-Bereich an Game-Changer-Teams. Damals waren das, die teilgenommen haben, 15.
Ja. Es ist krass, ne? Also die Entwicklung ist auf jeden Fall super krass. Ich kenne es, wie gesagt, auch nur von ganz früher von der CS-Szene. Und da gab es ein, ich sag mal in Anführungszeichen, großes Frauenteam namens Cats. Aber die waren auch bei weitem nicht auf dem Niveau, wie jetzt irgendwie vergleichsweise so ein G2 Gosen ist. Oder, glaube ich, BBL Queens ist, glaube ich, gerade so das Team to beat. Und das finde ich mega krass, wie schnell es Riot geschafft hat, so eine Szene aufzubauen. Ne? Also natürlich läuft das über Geld, natürlich läuft das irgendwie über Aufmerksamkeit. Aber ich will nochmal zurückkommen auf Game Changers Champions in Berlin. Das war für mich echt so ein Augenöffner, ne? Was diese Szene kann, was das bewegen kann, was für eine krasse Produktion das da war und wie groß das Interesse auch einfach ist. Ne? Und ich glaube, das ist auf einem richtig guten Weg, das Ganze.
Ja, ich hoffe. Also ich würde es mir wünschen, alleine wenn man das halt vergleicht, wie gesagt, ich habe hier nochmal das Huntress Trials, 10. Juli 21. Es waren 15 Teams. Pipo Shai ist hier unten. Wir haben 2-0 verloren gegen The Goose House. Wir haben Breeze und Haven gespielt, ein 13-10 oder ein 13-9 und da waren wir gerade einen Monat oder zwei Monate zusammen. Und ich glaube, ein halbes Jahr später kamen Game Changers dann. Aber das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Hier ist tatsächlich auch Oxygen. Die haben auch teilweise sehr, sehr stark performt. Hier ist Gangsters. Die haben damals gewonnen. Das war dann das Tenster Nova mit Nilo und so.
Ja.
Also da sind einige, einige Spielerinnen. Project X mit Claudia, Glance, Mefet, Kim, Roxy. Da, ne, die haben Zweiter gewonnen. Das hat sich entwickelt und dann bei den ersten Game Changers sollten es, glaube ich, 50 Teams gewesen sein, die sich angemeldet haben. Und das war Ende 2021, Anfang 2022, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und als ich das letzte Mal geschaut habe, waren es, musste die Anmeldung gecapped werden. Also es war 128 und dann waren da noch 10 Teams auf der Warteliste.
Ja.
Das ist insane.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ich meine, man sieht es ja auch bei Project Queens, ne? Also langsam, aber sicher füllen sich da immer mehr die Pools. Jede Season muss eigentlich erweitert werden. Und es ist eigentlich ein geiles System. Ich habe mir nur mal die Frage gestellt, ich habe von dir gelesen, dass dein Wunsch ist halt, dass es irgendwann keinen Unterschied mehr macht, ob man als Frau spielt, ob man als Mann spielt, dass halt alle gemeinsam spielen. Wie bewertest du denn solche Initiativen wie Game Changers und Project Queens? Ist es halt ein Problem, dass man, wenn man in einem reinen Frauenteam spielt, in Anführungszeichen viel einfacher zu Erfolg und Preisgeld kommen kann, wenn man halt nicht in einem Männerteam spielt? Oder ist es halt der nötige Zwischenschritt für die Female- und Non-Binary-Szene, um sich erstmal überhaupt zu zeigen?
Ich glaube, es ist ein nötiger Zwischenschritt. Einfach am Preisgeld zu kommen, das ist halt, die Aussage macht mich jetzt schon wütend, weil das kam tatsächlich damals, als ich dann die Anfänge in meine Team-Szene gestellt habe, dann hieß es unter anderem, ja, muss ich mich jetzt als Frau identifizieren? Oder ich identifiziere mich jetzt auch einfach als Frau, dann kriege ich einfaches Geld oder hole einen Easy Win.
Genau.
Und sowas hörst du halt nicht gerne. Da war ich auch super wütend und habe denen das auch gesagt, dass das halt offensichtlich jede Frau runterspielt und quasi impliziert, dass die Frauenszene oder die Frauen an sich einfach scheiße sind und dass ich sowas nicht mehr hören will. Wurde dann auch verstanden. Also ich glaube, viel ist Aufklärung, dass man betreiben muss, damit solche Sprüche nicht mehr kommen. Ja, es ist halt, man kann es halt nicht vergleichen, so in dem Sinne. Außerdem haben wir ja auch Project V, was ja offiziell im Mixbereich ist, aber da spielen nicht wirklich viele Frauen oder Frauenteams mit. Da kann man ja auch sagen, als keine Ahnung, Bosse jetzt, dann melde ich mich da und dann habe ich einfaches Preisgeld. So in dem Sinne so. Das ist ja, also da wird ja auch keiner drauf kommen. Es ist ein nötiger Zwischenschritt, einfach um erstmal zu zeigen, dass Frauen genauso kompetitiv spielen können wie Männer, dass es Frauen auch in der Szene gibt und die sind gut, dass Sponsoren da überhaupt erstmal drauf kommen, dass die Szene überhaupt erstmal sieht. Ja, wir haben eine ganz große Szene oder Spielerbasis an Frauen und da ist Potenzial so und dass man sich entwickeln kann auf ein Niveau ohne an jeder Ecke quasi, ich meine, das fängt ja schon in Scrims an. Ich habe selber diverse Scrim-Erfahrungen gemacht, wo dann das Team gesagt hat, nee, wir spielen jetzt nicht gegen Frauen oder dann so ein bisschen reingetrollt hat oder das Ganze als E-Dating-Börse verwendet hat, anstatt das Scrim zu nutzen. Da kann man sich dann nicht entwickeln. So. Und wenn du anfängst, dich in einem geschützteren Raum zu entwickeln, gut, der Twitch-Chat jetzt mal außen vor, ne, und was die Szene damit anfängt und sich selber zerfrisst, das ist auch nochmal eine andere Sache, aber in einem geschützteren Raum quasi das Ganze zu nutzen und sich zu entwickeln, hat Vor- und Nachteile. Ich würde es anfänglich erstmal als Vorteil sehen, gerade weil das Ganze gestreamt wird. Hätte ich das früher gewusst oder hätte ich das damals gesehen, dann hätte ich mir gedacht, geil, das will ich auch. So, ich bin repräsentativ. Ich erinnere mich, dass ich auf den Game Changers in Berlin war, in der Championship, und ich hatte Tränen in den Augen, weil das für mich so emotional war, weil ich mir dachte, ja, Mann, das sind so talentierte Spielerinnen. Wir sind ja auf einer Bühne und wir können was schaffen. So. Wenn wir gemeinsam die Sache anpacken, dann haben wir einen Platz in diesem Organismus und hoffentlich finden wir diesen Platz gemeinsam so.
Ja, das kann ich auch so sagen. Ich hatte tatsächlich auch am Ende Tränen in den Augen, wenn ich mich gerade erinnere, als G2 Gosen da auch diesen Reverse Sweep geholt hat, ne? Und man muss mal sagen, so ein Team wie G2 Gosen, das ist jetzt nicht irgend so ein kleiner Teilbereich von G2. Ich habe ja eine Zeit lang bei G2 gearbeitet und das sind da die absoluten Superstars, ne? Also, wenn da irgendwie ein Team angefragt wird, dann ist natürlich das CS-Team groß, das LoL-Team groß, aber auf einer Ebene ist da auf jeden Fall Gosen mit dabei und das ist auf jeden Fall genau die richtige Entwicklung, ne? Eigentlich war es, glaube ich, auch mal so, wenn man ein Franchise-Team haben will bei Valorant, da war doch die Voraussetzung von Riot, ne? Du musst auf jeden Fall was im Female-Bereich auch am Start haben.
Ich meine, das war so ein Gerücht. Ich glaube, umgesetzt hat sich das am Ende nicht. Mhm. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das große Problem, was wir momentan auch haben, ist eine Geldfrage oder eine Mittelfrage eher, weil wir in Krisenzeiten leben und man merkt das jetzt, während wir dieses Gespräch führen, hat sich NIP dazu entschieden, also wahrscheinlich haben sie sich schon vorher entschieden, aber hat sich NIP dazu geäußert, dass sie halt ihr Game Changers Team gehen lassen. Also die ziehen sich aus dem Game Changers Bereich zurück. Das werden, denke ich, auch noch andere Orks tun. Wir sehen das an jeder Stelle, nicht nur im Frauenbereich, sondern überall. Aber da ist halt die Frage, wo macht man Abstriche und wo kann man weiter fördern? Und ich sehe da ein ganz großes Problem im E-Sport, so generell. Und wenn du dann halt ein Franchise-Team zwingst quasi, oder zwingst in Anführungszeichen, ne, dazu verdonnerst jetzt auch noch den, woher nehmen die das Geld so? Wird das von Riot kommen? Wird das so kommen? Vor allem, wie gut geht es den Mädels dann auch noch bei der Org? Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich kenne diverse Organisationen, jetzt nicht im Franchise, sondern so generell. Da würde ich vielen Frauenteams eher raten, nicht hinzugehen.
Okay. Ja. Ich denke aber auch, das ist wirklich eine generelle Entwicklung gerade. Es gibt wenige Teams, die gerade grüne Zahlen schreiben. Es ist echt schwierig in der Krise jetzt irgendwie E-Sports am Laufen zu halten. Aber ich glaube, das wird jetzt keinen nachhaltigen negativen Einfluss auf die Game-Changer-Szene haben. Ich glaube, wenn die Krise vorbei ist, dann wird auch Game-Changers da gestärkt rauskommen.
Ich hoffe. Das Ding ist, ich frage mich jetzt, was die nächsten Schritte sind von Riot generell. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ich mir halt wünsche, dass irgendwann kein Unterschied mehr macht, welches Geschlecht oder ne, woher man kommt, etc. etc. Das Ziel von Riot sollte und ist es, meine ich auch, zu sein, dass man halt irgendwann einen Mixbereich hat, so dass es halt wirklich keinen Unterschied mehr macht und dass man auf einer Augenhöhe kompetitiv spielen kann. Da frage ich mich, wie sind da die nächsten Schritte so? Weil, also, ich erinnere mich noch, dass nach dem ersten Game Changes es direkt hieß, ja, wir machen jetzt Mixed Game Changes. Das heißt, man muss mindestens zwei Frauen im Team haben und ansonsten, man muss mindestens drei Frauen im Team haben, genau. Und ansonsten kann man schauen. Und da erinnere ich mich nämlich noch ein ganz großes Twitter-Aufschreien. Und da habe ich mich auch mit, weil das kannst du halt nicht nach einem Tournament bringen, so nach dem Motto, oh ja, jetzt haben wir ein Tournament gemacht, jetzt ist Friede, Freude, Eierkuchen, wir wissen, Frauen existieren. Und macht mal, weil da ganz viele Twitter-Posts auch kamen von, wir haben hier den besten IGL und den besten Fragger und wir brauchen hier irgendwelche Support-E-Girls, die mal hier eine Sage picken. Ja, also das wurde wirklich so formuliert. Damit wir hier easy Prize Pool Money einsammeln können, wo ich mir denke, hallo?
Ja, also genauso funktioniert es halt nicht. Ne? Ich glaube auch gar nicht, dass das Problem so doll ein Skill-Unterschied ist. Ich glaube, dass einfach das in den Köpfen der Leute noch so ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Es ist ja keine Männerliga. Champions ist ja keine Männerliga, sondern da sollen die besten SpielerInnen der Welt spielen. Und ich bringe mal so ein Beispiel. Also so eine Mary von G2, natürlich, ich mache jetzt eine Pause, aber die kann in jedem Herrenteam oder in jedem Team mitspielen, weil die einfach unfassbar krass ist. Aber ich glaube, das findet in den Köpfen noch gar nicht so wirklich statt. Und diesen Weg, diese Blockade muss man irgendwie freikriegen.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Das fängt halt, wie gesagt, schon damit an, dass nicht nur die Szene oder die Community ein bisschen oder vorurteilsbehaftet ist, sondern auch diverse Organisationen, die Leute mit Machtpositionen am Ende des Tages. Ich weiß, dass ich selber als Frau nicht zu Tryouts eingeladen wurde und damit meine ich jetzt nicht, dass ich bei einem Fnatic tryouten wollte, sondern bei Project V-Teams im Ende, also auf dem Niveau quasi, wo ich mir denke, krass, dann nimmt er halt jemanden, der eigentlich auf demselben Stand ist wie ich, aber der hat halt einen Pimmel so. Ja. Wundervoll. oder dass die Organisationen halt selber sagen, Frauen sind kacke und das können wir nicht oder das beste Argument ist auch, wie macht man das denn im Bootcamp oder im Team-Environment muss man sich ja sowieso verlieben, wo ich mir denke, ich arbeite täglich mit Männern zusammen und ich würde mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass keiner davon in mich verliebt ist, nur weil wir regelmäßig Kontakt haben. Wie machen das denn Leute bitte auf Büroflächen, also was ist das denn bitte? Und eigentlich sollte es ja klar sein, dass sobald du in eine professionelle Umgebung kommst, dass da nicht der Gedanke ist, oh ja, wir daten jetzt, weil wir sind Männer und Frauen in einem Team, sondern wir wollen professionell als Team weiterkommen. Ja, dann ist das für mich die Reife, die fehlt.
Genau, am Ende ist es halt ein Job, ne? Und so muss man das dann sehen. Es gibt aber, glaube ich, auch einfach zu wenige weibliche CEOs von irgendwelchen Orgas. Also da fällt mir gerade auch niemand so wirklich ein. Also die ganzen die ganzen CEOs von irgendwelchen Orgas sind im Zweifel immer noch Männer und vielleicht muss es da auch mal so einen kleinen Umschwung geben. Aber das, ich meine, wenn Riot da mehr Geld reinpumpt in diese Szene, wenn sie das immer weiter fördern, ich meine, es ist schon riesengroß, dann wird es aber immer weiter wachsen. Und ich glaube, wenn wir jetzt in 2 Jahren sprechen, dann sieht das schon ganz, ganz anders aus. Ich meine, Valorant ist jetzt 3 Jahre alt und wir haben schon solche Fortschritte gemacht. Ich habe da eigentlich große Hoffnung.
Ich glaube, du musst ein bisschen tricksen. Also ich habe auch große Hoffnung, aber ich habe schon öfter mal einen Tweet formuliert, wo ich gesagt habe, ja, wie wär's, wenn man einfach mal, also damals als G2 noch das Team in der VCT hatte, wie wär's, wenn man einfach mal G2 Gozen austauscht gegen das Team in der VCT, aber man ändert die Namen nicht. Aber das heißt, sie spielen undercover.
Ja.
Und plötzlich wird dann, Liquid jetzt, wird dann damals, den Scream so ganz groß gefeiert, aber das ist eigentlich gar nicht Scream, sondern, keine Ahnung, geil. Bastarda dann aus dem Frauenteam. Oder, was noch viel lustiger wäre eigentlich, wäre ja, wenn man das Herrenteam unter den Namen der Frauen spielen lässt, auf dem Twitch-Channel, und dann wird plötzlich, einen Scream oder wer auch immer, zu Tode geflamed, was für ein Scheiß er da macht, nur weil das ein weiblicher Name ist. Und dann am Ende revealt man das Ganze dann und dann merken die Vollbots, dass es halt wirklich super schwachsinnig ist, was die da gerade labern.
Oh,
weil sie haben gerade
so
ihr Idol haben sie zu Tode beleidigt. Die sagen, Frauen können eh nicht spielen und hier und da nicht. Und es ist eigentlich gar nicht eine Frau gewesen. Was macht man denn dann jetzt?
Und vor allen Dingen, letztendlich, genau dieses Beispiel zeigt ja auch so, es würde gar nicht irgendwie an dem Spielstil liegen, es würde einfach nur an diesen vorgefertigten Meinungen liegen, mit denen man da in Twitch-Chat kommt. Ich meine, das sehen wir ja auch bei Project Queens, also Twitch-Chat ist ja wirklich ein Cesspool. Ne? Also das ist so krass, die Leute gucken ja nicht mal 30 Sekunden und haben schon da irgendeine Meinung über den Spieler oder die Spielerin. Fürchterlich, fürchterlich. Aber ich glaube, die Szene ist eigentlich auf dem richtigen Weg.
Ja, ich denke auch. Ich hoffe. Da kommen dann natürlich andere Probleme noch hinzu. Ich sehe gerade viel Hass und Neid, gerade in der Project Queens-Szene, den ich leider nicht so gut heiße, womit man sich halt auch selber die Szene ruiniert und zerstört, anstatt sie zum Wachsen zu bringen. Und das ist halt kontraproduktiv, ne?
Ja. Gut, das hat man in semi-professionellen Umfeldern eigentlich immer. Ne? Also wir sehen es ja auch bei Project V genauso. Man muss einfach schauen, dass die Szene nicht dran zerbricht. Ne? Das ist, glaube ich, die große Kunst am Ende. Ich meine, wenn man jetzt auf den Finals am Wochenende war, da hat man gesehen, dass die Szene beieinander ist und dass sich auch Teams miteinander freuen können und es nicht immer nur der harte Konkurrenzkampf ist und irgendwelche Lästereien. Also ich fand das eigentlich eine sehr, sehr harmonische Veranstaltung da.
Ich war leider nicht da.
Du warst leider nicht da. Aber nächstes Mal dann sicher auf jeden Fall.
Ja, hoffentlich. Muss ja anfeuern.
Ich muss nochmal ein unangenehmes Thema ansprechen. Ich würde gerne nochmal sprechen über das Angry Titans Oni aus. Weil ich das so bitter fand. Kannst du darüber sprechen oder ist es noch ein Stachel in deinem Herzen?
Es gibt bestimmt.
Wir haben ja schon gesprochen über Exile, über Peposhai und irgendwann war es dann ja Angry Titans Uni und auch mit viel Rummel, gute Präsentationen, ne, sehr viel Social Media drumherum. Also das war ein sehr, sehr professionelles Projekt und eigentlich lief es auch gut bis zu so einem letzten Spiel, wo es dann ja zu schlimmen Vorkommnissen kam. Ich hatte das Spiel selber gecastet, ne, und ich hatte zu meinem Co-Caster und Kumpel, mit dem ich auch den normalen Podcast mache, Johann, gesagt, jo, das wird ein easy win für Angry Titans Uni, bin mir ziemlich sicher, dass sie das hier gewinnen und dann sind wir hier gleich durch. Ja, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Letztendlich hat da der Freund von der Spielerin dann an ihrem PC gespielt und
mir sogar auf dem Account von ihr.
Ah, ja.
Also sie hat gespielt und der Freund auf dem Account von ihr.
Naja.
Also noch zusätzlich.
Eieiei. Und das kam dann aber zu einer Zeit raus, wo für euch als Angry Titans Uni das Projekt dann eigentlich schon abgehakt war, weil die Orga gesagt hat, okay, ja, der Erfolg ist nicht da, wir können das nicht weitermachen und das war's jetzt.
Ja. Ja, es tat weh.
Und am Ende gab es halt so ein Competitive Ruling, dass diese SpielerInnen da gesperrt werden, aber das hat euch halt nicht mehr weitergeholfen. Wie denkst du über die ganze Situation? Das ist eigentlich eine blöde Frage, ist natürlich scheiße, aber wie copest du damit?
ich verdränge es.
Ja.
nee, das ist schwierig. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich struggle da manchmal nicht immer noch mit. Oder es kommt so flüchtig dieser Gedanke und ich denke mir, krass, ja. Wow. Ja. So ein bisschen Sprachlosigkeit, die da mit einwirkt. Ja, wie denke ich darüber? Das ist alles sehr beschissen gelaufen. Also sehr beschissen, so generell einfach. Ich bin natürlich immer noch sehr traurig darüber, weil gerade die anfänglichen, also gerade der Chor dann und das Anfängliche, da steckt natürlich viel, viel noch mit so. Wir haben angefangen unter einem dieser 15 Teams, zwar nicht mit dem vollen Roster, aber wir haben damals angefangen mit einem dieser 15 Teams und haben uns hochgekämpft. Wir waren, glaube ich, das erste signed Full-Dach-Roster, was quasi die ersten Schritte gesetzt hat und haben da Erfolge erzielt und den deutschen Markt oder die Dachszene so ein bisschen mitgeprägt und dafür gesorgt, dass sich was tut und dass sich was entwickelt, wodurch dann auch andere Orks wahrscheinlich eingestiegen sind. Und als das Projekt dann auseinanderging oder ja, doch, also als es dann auseinanderging, es war schon so ein kleiner Herzriss,
ja,
würde ich sagen. Auch wenn wir nicht mehr in dem Roster wie damals waren und da Pipo Schall halt schon ein bisschen zurücklag. Arteoni war für mich ein Stück Familie geworden. Ja. Und auch die Organisation Angry Titans mit sehr vielen netten Leuten, Lennart, Marius, Dennis selber. Also das war einfach, das war was Familiäres. Und ich habe auch immer gesagt, wenn ich nochmal in einem Team spielen möchte, dann möchte ich das nicht, also gut, es ist am Ende des Tages ein Business und was Professionelles, aber ich könnte nie in einem Environment spielen, wo ich die Leute nicht mag. Und nee, ich habe mein Team geliebt, also die Mädels liebe ich immer noch. Und das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir die Erfolge erzielt haben, die wir erzielt haben, weil wir uns nicht angefeindet haben. So. Nach jedem Loss haben wir uns eigentlich nicht geblamed, sondern versucht, uns gegenseitig aufzubauen und zu suchen, was wir jetzt besser machen können. Und das war ein sehr schönes Gefühl, weil du dadurch natürlich auch die Sicherheit oder das, was GameChat eigentlich ausgemacht hat, diese Sicherheit zu haben, dass du dich entwickeln kannst, fernab von Toxicity etc. Und das hat uns Angry Titans eigentlich auch immer gegeben. Und ja, dann kam halt das aus, ne?
Gab es dann, nachdem klar war, was da eigentlich passiert ist und dass das eigentlich gar nicht eure Schuld war, gab es dann nochmal Gespräche mit Angry Titans oder war das Projekt dann schon so weit abgeschlossen, dass das auch für keine der beiden Seiten mehr in Frage kam, das nochmal aufleben zu lassen?
Wie viel Zeit lag dazwischen? Weiß ich gar
Zwei
nicht
Wochen
mehr.
Oder so? Oder ja, drei, vier Wochen?
Es wurde ein bisschen hin und her geschrieben, ja, aber ich glaube, das wäre auch gar nicht mehr umsetzbar gewesen. Weil zu dem Zeitpunkt, als wir gekickt wurden, da war es ja noch gar nicht klar und dann kann man ja nicht sagen, also faktisch ist, dass wir halt die Div 1 nicht erreicht haben, unter anderem und ja, da muss man halt schauen, da möchte man halt schauen. So. Ich will da jetzt auch gar nicht so viel ins Detail gehen,
ja,
aber ich glaube, das kam nicht in Frage. Ich weiß auch nicht, ob es für uns für uns in Frage gekommen ist, weil ich habe dann ja schon auch gepostet, dass ich erstmal eine Pause mache. Die Wege haben sich da schon verteilt. Faint war schon unter anderem bei Brisch am Gange etc. Und ich weiß nicht, ob es für uns dann auch in Frage gekommen ist, weil es für alle, glaube ich, einfach sehr schmerzhaft war.
Ja, also dann gab es eigentlich nur für die Spielerin so die Möglichkeit, entweder direkt ins nächste Projekt, Augen zu und durch, oder erstmal eine Pause machen, wie du das gemacht hast. Faint ja dann tatsächlich auch sehr viel Erfolg gehabt, auch Project Queens Finals in Berlin gewonnen, jetzt am Wochenende Zweite geworden. Seid ihr immer noch im regelmäßigen Kontakt alle aus dem Team?
Ja, also wir haben auch immer noch unsere Gruppe, da schreiben wir auch immer noch rein und tauschen uns da gegenseitig aus und auch untereinander noch, mit den einen natürlich mehr, mit den anderen weniger, aber ja, wir sind dann definitiv noch im Kontakt. Mit Zolti habe ich letztens auch das Lacka-Tournament gespielt.
Cool. Ja,
und ja, also Liebe vergeht ja nicht einfach, ne? Für uns alle war das sehr, sehr schmerzhaft. Und wir sind danach auch noch öfter darauf zu sprechen gekommen und gesagt, wir waren eigentlich echt toll so.
Ja, voll. Also ja. Ich meine, wir haben euch auch öfter gecastet in der Season und das sah ja auch alles sehr, sehr gut aus. Und das war auch eins der Top-Teams immer für mich. Umso bitterer war ja eben dieses Ende. Aber das ist wahrscheinlich dann auch so eine Schicksalsgemeinschaft gewesen, die einen dann vielleicht sogar noch mehr auf privater Ebene so zusammenschweißt. Ne?
Ja, also wir hätten, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um uns noch weiter zu entwickeln, weil so rein von dem her hatten wir natürlich den einen oder anderen Wechsel. Der IGL hat sich auch gewechselt, etc. Hm. Und ja, dass wir an dem Tag verloren haben, das saß natürlich tief. So, es war knapp. Es war sehr, sehr knapp.
Hm.
Es war unfassbar schade. Es war aber auch nicht unser Top-Tag. Das ist jetzt so eine Excuse, aber ich, ja, es war ein knappes Ding. Sagen wir es einfach so. Und das ist natürlich dann umso bitterer. Ich glaube, in einem Monat wäre das nochmal ganz anders ausgegangen. Deutlich eindeutiger vielleicht für uns, aber wer weiß das schon so.
Ja. Ja, da sollte man sich wahrscheinlich nicht so viel den Kopf drüber zerbrechen, vielleicht das Kapitel dann irgendwann schließen. Aber wie ist es so grundsätzlich mit deiner E-Sports-Karriere? Ist die für dich schon geschlossen oder willst du aus dieser Pause noch zurückkommen?
Ich will definitiv aus der Pause zurückkommen. Die Frage ist, wann?
Ja.
Und wo? Das ist die große Frage. Ja, da sind noch so ein paar Hürden, so ein paar Sachen, die ich klären muss. Auch für mich selber wahrscheinlich. Ja. Die Pause tat mir gut. Auch weil ich denke, dass mir als Spielerin ich vielleicht gar nicht so schlecht war, aber ich viel natürlich auch mit der Confidence Probleme hatte.
Mhm.
Confidence-technisch bin ich jetzt aber auf einem ganz anderen Level als noch am Anfang des Jahres, so spielerisch jetzt. Dementsprechend, ja. Ja, ich arbeite an mir selber und wenn ich zurückkomme, dann wird's böse.
Ja, das ist doch ein schöner Ausblick. Jetzt haben wir über Content Creation gesprochen, wir haben über deine E-Sports-Karriere gesprochen, aber worüber wir noch gar nicht so wirklich gesprochen haben, ist das Casting. Ne? Du bist wirklich ein Tausendsasser der Szene, deswegen würde ich gerne darüber nochmal sprechen. Ich habe gelesen, dass es alles losging, dass ein Co-Caster gesucht wurde von The Looks. Na, und da wurdest du vorgeschlagen und dann hast du...
Nee. Das erste Mal habe ich mit Ben gecastet.
Okay.
Glaube ich.
Dann hast du mal in einem Interview gelogen.
Nee. Habe ich? Also ich weiß, dass Lux und ich auch gekastet, aber es müsste das zweite Mal gewesen sein.
Okay, das heißt Agents Range war davor?
Ja.
Okay. Das waren so deine Anfänge. Agents Range und dieser The Looks Cast. Bei Agents Range hast du auch mal ein Spiel von mir gecastet tatsächlich. Da bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Das war irgendwie vor über 2 Jahren, also auch schon ewig lange her. So, und dann hast du das so gut gemacht, dass da irgendwann das Stellenangebot von Freaks4U kam, ne, als Casterin. Und dann hast du in dem Interview, ich hoffe, da hast du nicht gelogen, gesagt, nach langem Hin und Her hast du dich dann am Ende dafür entschlossen. Du musstest ganz lange überlegen, es gab viel Hin und Her. Was ging dir da genau durch den Kopf?
Das Angebot war in Berlin vor Ort und ich wohne nicht in Berlin. Ich war mitten im Studium, es war Corona, ich hätte umziehen müssen, potenziell in der Form, wie es mir angeboten wurde. Und das, ja, kannst du dir vorstellen, wie das bei meinen Eltern ankam, als ich das an Weihnachten gejobbt habe.
Ja.
Nicht so gut, vor allem, weil meine Eltern zu dem Zeitpunkt, mittlerweile wie gesagt nicht mehr, gar kein Fan von dieser Daddelei waren und diesem, flickerigen Bildschirm da vor mir und ich soll mich auf mein Studium konzentrieren. Ja, dann habe ich sehr lange diskutiert, also die Diskussion auch an Weihnachten war schrecklich.
Oh Gott.
Ja, es war furchtbar. Ich habe es dann auch irgendwann sein lassen. Ich bin wütend in mein Zimmer gegangen und dachte mir, Mann.
Aber das bedeutet ja, du wolltest das. Du wolltest das unbedingt. Du musstest dich nur wieder irgendwie selber da emanzipieren und deine Eltern überzeugen, oder was
beides,
war die Diskussion?
Also es hat mir natürlich auch Angst gemacht, aber ja, hauptsächlich ging es dann darum, quasi, wie man das, oder ob ich das überhaupt machen sollte, aus ihrer Sicht. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, ja, ich nehme mir zumindest ein Urlaubssemester und zieh mal kurz für ein halbes Jahr nach Berlin, das habe ich mir wahrscheinlich auch sehr einfach vorgestellt, aber overall war das der Plan. Das habe ich dann für mich nicht zum Testen quasi ausgemacht. Ja, dann hieß es, das meinen Eltern zu erklären. Das war dann eine große Schwierigkeit. Dann war ich wieder hin und her gerissen, ob ich es überhaupt machen soll und in welcher Form. Und ja, dann habe ich natürlich viele Gespräche gesucht, auch mit Freaks selber. Und dann war es am Ende quasi ein Kompromiss, dass ich halt pendel quasi. Und ja, das hat funktioniert. Auch wenn stressig war.
Ja, aber gut, dass du es gemacht hast, ne? Wie sah so eine typische Produktion bei der VRL Dach jetzt zum Beispiel aus? Also du musstest wahrscheinlich dann immer einen Tag vorher anreisen, mit dem Gependel dann im Hotel schlafen, oder kannst du uns mal mitnehmen durch so einen typischen Tag?
Ja, also meistens waren die Spieltage ja montags bis mittwochs. Das heißt, ich bin montags früh um 8 Uhr aus dem Haus und bin mit dem Zug quasi dann 3 Stunden gefahren nach Berlin mit einmal umsteigen, wenn er dann pünktlich kam. Meistens hatte ich irgendwo
schwierig.
Glück, manchmal auch nicht. Von da hat mich dann der gute Ben Peters abgeholt am Bahnhof in Spandau. Und wir hatten dann... Wann gingen die Matches los? Ich glaube um 17 Uhr. Und dann gut so noch eine Stunde, 2 Stunden manchmal. Dann haben wir noch was Leckeres gegessen, dass wir halt nicht so hungrig dahin gehen. Ja, und dann sind wir angekommen und da kam dann unser Producer schon auf uns zu, der Pascal damals. Der hat uns dann die Rundowns in die Hand gedrückt. Also das ist so ein Showablauf halt, wo alles zeitlich genau festgestellt ist. Das konnten wir uns dann kurz angucken, haben uns kurz darüber unterhalten, was wir in der Show noch zusätzlich einbauen möchten. Wir hatten ja das News-Segment quasi, also mit den News, Player-Highlights oder irgendwelche Storylines, die wir kurz ein bisschen highlighten möchten. Irgendwelche News, die wir generell haben. Und ja, dann wurde das Ganze nochmal überarbeitet. In unserem Green Room das Ganze dann weitergeleitet an die Produktion. Das waren zwischen 5 bis 10 Leuten, die da im Technikroom saßen, ne, Ton und so weiter. Und der Grafikdesigner dann kurz noch vielleicht was angepasst. Und ja, dann ging es schon relativ fix ins Rehearsal. Da macht man kurz den Showablauf. Technikcheck, ob der Sound stimmt und so weiter, haben da kurz dann halt quasi die Show anmoderiert, geguckt, wie der Sound ist, ob die Videos alle abspielen, die Grafiken so stimmen, damit wir auch ein bisschen reinkommen in den Flow. Und ja, dann kurz einmal gecheckt, ob in-game alles funktioniert, der Observer war auch vor Ort, der gute Synga. Und ja, einmal geguckt, ob da alles stimmt, ob der Sound nicht asynchron ist, was des Öfteren mal passiert ist. Ja, und dann sind wir zurück und dann fing auch relativ schnell schon der Match-Countdown an. Und da haben wir dann kurz noch gewartet, 20 Minuten, 30 Minuten. In der Zeit habe ich mich dann meistens noch geschminkt, damit ich nicht ganz aussehe wie ein Chaot. Ja, und dann ging die Show los, ne? Und dann waren das ja jeweils 2 Best of Two.
Twos, ja.
Ja, genau. Und ja. Kurze Pause dazwischen, nicht wirklich viel. Ich glaube, das Größte an Pause war 7 Minuten.
Krass, ja.
Immer hin und her gelaufen, Green Room da, Green Room hier. Im Studio gestanden, mir die Beine in den Bauch gestanden tatsächlich.
Ja,
ja, und dann am Abend, wenn wir dann fertig waren, so 22, 23 Uhr, noch kurz Show zusammengefasst. Und ja, dann war ich auch schon müde im Hotel. Ne? Eingecheckt habe ich vorher auch noch im Hotel.
Also absolut volle Tage. Und dann gab es ja auch noch diese Cold Opener, ne? Das
genau,
ist ja auch
ja.
ein absolutes Highlight. Wann wurde das denn gemacht?
Oh, wann fing das an? Das müsste zur Offseason angefangen haben. Da meinte Ben, lass mal ein kurzes Video drehen irgendwie, um das vorher einzuspielen. Das ist doch bestimmt ganz lustig. Und dann haben wir die Essen damit verbracht, vor der Show quasi den Cold Opener zu planen. Und dann haben wir nach dem Rehearsal noch ganz fix was aufgenommen. So ein super trashiges Video und irgendwelche dummen Sachen. Und die haben wir dann auch an die Crew gegeben. Die haben das kurz zusammengeschnitten und dann wurde das vorher abgespielt. Das war sehr lustig. Also viele Ideen kamen von Ben. Ich hatte auch die ein oder andere, aber ja, Ben war da ein Evil Genius.
Ja, absolut. Allein deine Vorstellung bei VRL Dach, ne, das war ja auch schon so eine Art Cold Opener, ne? Als du da dich entscheiden musstest zwischen der P90 und dem Nanoswarm.
Es war sehr gut.
Und wie blickst du jetzt auf die Zeit, die ist ja jetzt vorbei, wie blickst du da so drauf zurück? Vermisst du das sehr oder war es auch sehr anstrengend oder gemischte Gefühle?
Gemischte Gefühle, würde ich sagen. Also ich vermisse es definitiv, weil die Zeit, die ich in Berlin erlebt habe, die war einfach zwar anstrengend, aber sehr schön. Weil, wie gesagt, die Shows waren meistens abends und wenn ich dann am Anreisetag quasi da war, da haben wir zwar nicht so viel gemacht, aber Ben und ich, oder Ben, gerade Ben hat mir halt versucht, viel Berlin nahe zu bringen und die Aufenthaltszeit quasi, weil ich bin gerne zu Hause, das weiß er auch, angenehm zu machen, damit ich halt nicht alleine im Hotel rumschimmeln muss. Und ja, da haben wir alles erlebt. Das haben wir damals auch im Vlog-Format quasi so ein bisschen mitgenommen. Und ja, das war halt cool so, ne? Weil Berlin ist groß, Berlin ist eine ganz andere Welt. Da gibt's alles. Und das haben wir auch versucht, alles irgendwie mitzunehmen. Das war halt ganz cool. Ja, und die Shows, also das war halt, das ist halt was anderes, als wenn du von zu Hause selber produzierst. So, das ist was ziemlich cool ist eigentlich, wenn du da in dem Studio stehst und kriegst du die Anweisungen aufs Ohr und du bist so, boah, du bist da so, da musst du dich auch erstmal angewöhnen. Also meine Anfänge waren sehr schüchtern. Das erste Rehearsal war furchtbar. Da habe ich mich nämlich gar nicht getraut, weil ich kein Selbstbewusstsein hatte.
Confidence,
ja. Ja, aber das vermisst man schon irgendwo. Auf der anderen Seite war ich halt Fakt, also wenn dann eine 3-Tage-Woche war und dann bin ich montags angekommen und donnerstags, weil die Show ja am Mittwochabend war, konnte ich nicht mehr noch nach Hause fahren. Das heißt, ich konnte erst donnerstags morgens fahren, hatte dann quasi einen Tag noch Uni. Also ich bin angekommen, habe Uni gemacht, habe dann Stream angeworfen, habe das Wochenende durchgestreamt und bin am Montagmorgen wieder um 8 nach Berlin gefahren. Also ich war eigentlich gar nicht hier und auch gar nicht dort. Ich war irgendwo dazwischen und es war enorm anstrengend. Da musste ich dazwischen noch mit dem Team pracken. Ja, wenn ich dann halt den Stream ausgemacht habe und mit der Uni fertig war, habe ich dann mit dem Team geprackt abends und das waren auch gerne dann mal 3 Tage die Woche, fünf Stunden hintereinander. Mhm. Am Sonntag dann vielleicht mal einen ganz langen Tag, wo wir dann 10 Stunden geprackt haben. Dann noch Tournaments, als dann die 2-Tage-Woche war und ich mittwochs wieder kam, Tournaments gespielt. Also das war schon stressig, sehr stressig. Das vermisse ich nicht. Aber ja, die Leute da waren halt schon, also ja, das Drumherum war schon sehr cool.
Und hattest du denn noch genug Zeit für Freunde und Familie oder hat dann deine Mutter gesagt, hier, pass mal auf, ich wusste doch genau, du hast jetzt gar keine Zeit mehr für irgendwas. Wann studierst du eigentlich? Die Frage habe ich sehr oft gehört in meinem Leben.
Ja, die habe ich auch sehr oft gehört. und ich hoffe, du vernachlässigst dein Studium nicht. Ja, Freunde und Familie waren natürlich schwierig. Mal so dazwischen geschoben. Wenn es hochkam, einmal im Monat, das war schon sehr tough. Also letztes Jahr haben meine Freunde enorm viel eingebüßt. Das hat sich zum Glück dieses Jahr etwas geändert, dann als ich natürlich auch nicht mehr so viel fahren musste und auch nicht mehr im Team spiele. Ja, war anstrengend, sagen wir es so. Also ich habe versucht schon, jede freie Sekunde dann irgendwie so zu verbringen, dass ich meine Familie oder Freunde noch sehe. Aber da musste ich halt auch irgendwann gucken, wann habe ich Zeit für mich so.
Ja. Und wenn du das jetzt alles so runterbrichst, Casting, Content Creation, E-Sports, Psychologie, wo geht jetzt dein nächster Weg hin? Was ist deine Prio und wo führt dein Weg jetzt so hin?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, also ich habe mich jetzt tatsächlich für diverse Klausuren eingeschrieben. Das heißt, ich habe auch viel mit mir selber gehadert. Als das Ganze dann auch mit AT-Uni zu Ende ging, wie ich da weitermachen möchte. Und ja, die Pause, die gönne ich mir jetzt. Ich werde auf jeden Fall, möchte ich zurückkommen und mir zumindest noch einmal diese Chance geben, im Competitive Environment mich zu entwickeln und vielleicht was zu erreichen. Wer weiß das schon? Am Ende weiß das nur Gott. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich ja auch bei Project V angefangen. Und da habe ich jetzt Bock, das als neues Projekt zu sehen und ja, meine Klausuren halt, ne, dass ich im Studium ein bisschen vorankomme. Ja, das ist jetzt so erstmal der Plan.
Das heißt, du bist auch eine Person, die versucht, alles unter einen Hut zu bringen. Ne? Du sagst jetzt nicht, ich mache jetzt hier mal komplett Pause und konzentriere mich nur auf eine Sache. Du willst alles schaffen.
Ja.
Ja, das kenne ich sehr, sehr gut.
Es macht halt auch alles sehr viel Spaß. Ne? Ich kann da nicht einfach sagen, nein, ich möchte jetzt nicht mehr.
Ja. Ja, das kann ich absolut verstehen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du das hinkriegst, dass du dich da entwickelst. Und ich bin mir sicher, wir sehen bald ein E-Sports-Comeback. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin tatsächlich schon so ein bisschen am Ende hier angekommen. Das waren so die Bereiche, die ich besprechen wollte. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst oder worüber du noch sprechen willst?
Nee, eigentlich nicht. Also das, was halt natürlich immer noch sehr im Nachgeschmack liegt bei vielen Leuten, ist die Sache mit AT. Ich kann da eigentlich nur zu sagen, dass AT oder Angry Titans an sich und die Leute da für mich trotzdem, ich rechne denen da viel hoch an. Ich verdanke denen auch viel und bin dankbar für die Zeit. Klar ist da vieles nicht so gelaufen, aber so im Vergleich zu anderen Orgs muss man halt auch mal sagen, ja, das...
Ja.
Es ist halt am Ende des Tages ein Business.
Absolut.
Und klar war es doof, aber kann man jetzt nicht mehr ändern. Also, ja, ich bin trotzdem dankbar für die Zeit.
Okay, und ich bin dankbar für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Du warst ein super erster Gast und ja, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung, ne? Ich hoffe, du kannst das anfangen mit den
Sachen. Ja, das glaube ich schon.
Gut.
Ja, und das war sie, die allererste Folge Klatschmute mit unserem Gast Blossom oder Confidence oder Efi, entscheidet selber. Ich fand, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Man hat sehr, sehr viel über Blossom erfahren und ich habe mich während des Gesprächs immer gefragt, wo hat denn Blossom Probleme mit der Confidence, mit dem Selbstbewusstsein? Ich habe es auf jeden Fall nicht gemerkt. Ich finde es richtig klasse, was sie alles macht und wünsche ihr natürlich sehr, sehr viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Wir werden hier bei Klatschmühle natürlich auch noch einen weiteren Weg haben und dafür brauchen wir Gäste und am besten kommt ihr einfach in unser Discord und sagt uns, wen ihr euch als Gast oder als Gästin wünscht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf viele weitere Interviewpartner und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute, bis dann.